Wenn Frauen ihre Kopftuch nicht tragen, würden sie dann in der Höhle von der Haare aufgehängt werden. Als ich das gehört habe, das hat in mir etwas ausgelöst.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Dr. Naghmeh Jahan. Sie trug 11 Jahre lang ein schwarzes Kopftuch, stammt aus dem Iran und wollte für Gott sterben. Heute lebt sie in Deutschland, ist eine herausragende Religionswissenschaftlerin und glaubt an Jesus Christus. Wie sie aus dem Iran geflohen ist, was sie bewegt und wie es die Situation im Iran eigentlich heute ist, darüber reden wir jetzt. Naghmeh, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Du kommst heute aus einem ganz besonderen Ort hierher. Wo bist du zu Hause?
In Himmelpforten.
In Himmelpforten.
Ja.
Das ist ein himmlischer Ort
ja,
in Deutschland.
Christkinddorf.
Das Christkinddorf, da gibt es dieses Weihnachtspostamt. Ne?
Genau.
Also Kinder schreiben da Briefe
ja,
hin.
Ja, das war schon mal so, genau.
Ist bei dir auch einer gelandet?
Oh, leider nicht, aber, aber vielleicht irgendwann schon.
Also nordische Provinz, würde man sagen, vielleicht aus dem Rest Deutschlands, irgendwo zwischen Cuxhaven und Hamburg.
Ja.
Das ist dein Wohnort. Wo lebst du da? Du bist verheiratet?
Ich bin verheiratet und lebe dort seit 2014 mit meinem Mann zusammen. Und aber bin ich wegen meinem Studium oder so immer unterwegs gewesen. Also mal in Göttingen, mal in Jena.
Und jetzt, bevor du nach Deutschland gekommen bist, ist deine Geschichte ist ja atemberaubend. Ihr seid als Familie aus dem Iran geflohen, du hast in Ankara gelebt, in Istanbul und irgendwann bist du dann nach Deutschland gekommen, hast deinen Mann in Istanbul kennengelernt.
Genau, in Istanbul, in unserer Gemeinde habe ich kennengelernt.
Ja, und darüber werden wir reden, aber ich will dich erst mal fragen, nach einem ganz besonderen Datum, was geschah am 1. Juni 2003?
Da wurde ich getauft. Ich würde sagen, ich bin einmal gestorben und neugeboren. Das war ein besonderer Moment für mich, weil ich immer in meinem Leben so danach gesehnt hatte, meine Sünde irgendwie von mir abzuwaschen. Ich habe alles dafür getan, aber ich hatte immer als Sünder gefühlt. Aber gerade in dem Moment, als ich dann gestorben bin, also unter dem Wasser eingetaucht bin und dann wieder aufgetaucht bin oder rausgekommen bin, da war es dann ein neuer Moment für mich.
Es
war mein neues Leben, meine neue Geburt, ein neuer Geburtstag, den ich auch immer feiere.
Du feierst diesen Tag, ne?
Ja.
Hast du schon gesagt. Also du, wie Geburtstag feierst du den 1. Juni auch?
Genau. Das ist mein neuer Geburtstag als Christ, ein besonderer Tag für mich.
Lädst du auch Gäste ein und machst ein Fest? Oder feierst du für dich?
Je nachdem. Ich feiere vor allem für mich. Aber wenn es dann auch die Möglichkeit gibt, dass sie dann irgendwie mit Freunden feiern, das würde ich auch machen.
Du hast schon angedeutet, da gibt es eine Vorgeschichte, wie du dich gefühlt hast, auch so vom Glauben her, als Sünderin und so. Und das hat ja einen Hintergrund von deiner Glaubensgeschichte. Kommen wir gleich dazu. Zuerst eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde, um dich noch ein bisschen kennenzulernen. Ich nenne dir zwei Alternativen. Du wählst eine aus oder nennst eine dritte oder kommentierst das irgendwie. Ich will dich mal fragen, Stadt oder Land?
Stadt.
Hast lange überlegt.
Weil ich eigentlich immer in der Stadt gelebt habe. Und als ich dann verheiratet bin, bin ich wieder mit meinem Mann immer gerne lebt auf einem Land, weil es da auch ruhiger ist. Und seitdem ich in Deutschland lebe, dann leben wir immer auf dem Land so oder irgendwie in den Dörfern und so. Und deshalb bin ich dann so, dass ich dann, musste ich dann erstmal entscheiden, ob ich jetzt Stadt oder Land sage.
Himmelpforten ist eher Land. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen.
Ist ein Dorf.
Zweite Alternative, zu Hause oder unterwegs?
Zu Hause.
Bahn oder Auto?
Auto.
Heute bist du mit der Bahn gekommen.
Naja, weil ich ja kein Auto fahre. Und
Auto, okay, ja. Du fährst gerne, du lässt dich fahren.
Ja.
Ja. Sitzen oder tanzen?
Tanz.
Wissenschaft oder Glaube?
Das ist eine schwierige Frage, weil als Wissenschaftlerin bin ich immer auf dem Weg in zu der Wissenschaft. Als wenn es um meinen Glauben geht, dann bin ich bei meinem Glauben.
Ist eigentlich
beides, deshalb,
ne?
Kann ich dann nicht die beiden trennen. Also die beiden gehören für mich zusammen.
Heimweh oder neue Heimat?
Neue Heimat.
Vergangenheit oder Zukunft?
Zukunft.
Allah oder Jesus?
Jesus.
Ist das eine Alternative eigentlich?
Alternative würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, dass es eher mein Weg zu Gott, meine Beziehung zu Gott. Weil ich habe Allah so erlebt, dass er immer fern von mir war. Ich habe immer versucht, zu ihm mich zu nähern. Ich wollte sogar für ihn sterben. Weil in unserem Land ist ja dieser Märtyrer-Glaube ist auch sehr stark geprägt. Und auch die Märtyrer, wenn sie dann werden, sind ja, kommen gleich zu Gott. Also ihre Sünden werden vergeben und sie kommen sofort zu Gott.
Also Märtyrer heißt, wer für Gott stirbt, der ist gleich bei ihm.
Ja.
Und das hat in dir ausgelöst, dass du gesagt hast, ich will für Gott sterben.
Ich wollte, damit ich rein von Sünden bin und auch bei Gott bin, seine Nähe spüren kann, dass er mich liebt, wollte ich für ihn sterben. Das war mein Wunsch schon als Kind. Und ich wollte auch keinem, ich bin ja als Kind auch ein friedlicher Mensch gewesen. Ich wollte keinem was tun, sondern ich wollte, dass er einfach einen Weg gibt, dass ich dann für ihn sterben kann, dass ich mich für ihn opfern kann, damit er sieht, dass ich ihn liebe und ich zu ihm kommen möchte. Ich möchte von diesen allen Sünden befreit werden, weil ich immer so eine Last bei mir gespürt habe, die dann nicht los werde.
Und das klingt schon ziemlich krass, wenn man so sich ein Kind vorstellt, das sterben will, um zu Gott zu gehören. Ein Kind soll doch leben wollen. Und du hast deine Kindheit erlebt im Khomeini-Regime, bist 1980 geboren, ein Jahr nach der islamischen Revolution im Iran. Und dort herrschte oder immer noch die Scharia.
Ja.
Das ist das Rechtssystem des Islam oder des Islamismus eigentlich. Beschreib mal kurz, was heißt das? Wie sieht das aus, das Leben dort?
Also das alles geht ja alles wird ja nach der Religion. Also die Religion herrscht unser Leben. Und es ist auch so, dass dieses Regime nutzt die Religion, um Menschen einzuschüchtern. Das ist eher das Problem und ich habe das auch schon in der Schule alles miterlebt, mitbekommen, weil ja eben auch die Strafen von was einem erwartet, wenn man nicht die Gesetze hält, also die Scharia.
Die Strafen sind ja heftig, ne?
Ja.
Bei Diebstahl kann die Hand abgeschlagen werden.
Genau.
Oder auf Ehebruch steht Todesstrafe.
Genau, es sind ja die Strafen werden ja nach der Scharia durchgeführt. Das ist ja die irdische Strafen, könnte man sagen. Es gibt ja himmlische Strafen, wenn man in die Hölle kommt. Und dann gibt es auch die auf im Namen Allahs auf der Erde durchgeführt werden. Und diese Angst vor diesen Strafen hat mir auch mein Leben immer geprägt. Und auch die Sünden, die nie irgendwie auch gelöscht werden, immer da bleiben. Man ist ja immer ein bisschen noch Sünder.
Du hast 11 Jahre lang ein Kopftuch getragen und hattest da auch Angst, wenn du das abnehmen würdest, dass du in der Hölle an den Haaren aufgehängt werden
Genau, würdest. Das hatte ich auch schon mal in der Schule schon erlebt, dass sie dann als eine Lehrerin uns erzählt hatte, dass wenn Frauen ihr Kopftuch kein Kopftuch tragen, würden sie dann in der Hölle von der Haare aufgehängt werden. Als ich das gehört habe, das hat in mir etwas ausgelöst.
Und, das kann ich mir vorstellen.
Und ich hatte immer dieses Bild im Kopf. Und dann habe ich angefangen, obwohl meine Eltern eigentlich ganz liberal waren und auch ganz frei und ohne Kopftuch von Fremden oder so kamen. Und aber da trotzdem habe ich angefangen, sogar vor den Verwandten, vor denen ich eigentlich kein Kopftuch tragen musste, Kopftuch zu tragen. Und das war von meinen Eltern irgendwie auch ganz komisch, weil sie waren auch dagegen, dass es alles Gehirnwäscherei ist. Das ist dann irgendwie das, was man alles in der Schule so streng den Islam uns beibringt. Naja, ich hatte halt meinen eigenen Weg durch diese...
Also du warst strenger als deine Eltern.
Ja.
Die Eltern eher liberaler, offener.
Ja, mein Vater war ja überhaupt keine Person, der sich nach dem Islam hält oder überhaupt betet.
Genau,
oder
lass
so.
Uns da mal drauf zu sprechen kommen. Also wir halten fest, du selber warst sehr von Angst geprägt, auch von dieser Bedrohung des Regimes und der Religion. Das
genau.
hat dein Herz irgendwie bewegt. Dein Vater wiederum war eher ein liberaler Lehrer, ja, von Beruf in der Schule.
Ja.
Und wurde immer wieder stand die Polizei vor der Tür bei euch.
Genau.
Und dein Vater kam immer wieder ins Gefängnis.
Ja, leider musste er oftmals ins Gefängnis. Er wurde oftmals auch gefoltert. Diese Folgen von dieser Folter erlebt er immer noch. Er ist ja dadurch auch sehr krank.
Was heißt das Folter? Was hat er da erlebt?
Verschiedene Sachen im Gefängnis, was Sie alles unter Folter sich vorstellen können.
Ja, wir können uns in Deutschland, Gott sei Dank, so ganz viel gar nicht vorstellen, aber das klingt schlimm.
Und dann sollte auch am Ende auch noch hingerichtet werden, dass er dann geflohen ist. Und
du das sagst das so beiläufig, er sollte hingerichtet werden. Das heißt, das hat immer mehr zugenommen. Die Polizei kam
genau.
immer öfter.
Es war oft, die Polizei war öfters bei uns. Und wenn sie dann auch kamen, das ist dann auch so, dass man, wenn man nicht reinlassen wollte, dass sie dann einfach reingekommen und gesucht, wo er ist.
Ja,
ja. Wo er ist und gesucht. Und das habe ich schon als Kind mitbekommen. Obwohl meine Eltern, meine Mutter eben auch versucht hat, uns nicht das Ganze alles sehen lassen. Und das war natürlich auch sehr, sehr erschreckend. Und wie gesagt, manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, ich wüsste nicht, ob ich wirklich vor Allah mich schrecke oder diese Angst vor Allah ist oder vor dem, was alles passiert.
Mhm.
Oder ist das was, weil ich ja diese ganze erlebe, das Ganze sehe, diese Gewalt. Ob es dann meine Angst davor ist oder eigentlich vor Gott. Das also, konnte ich nicht, ja. Selber auch nicht unterscheiden.
Und wahrscheinlich, das hing ja irgendwie auch zusammen. Also Angst irgendwo vor Gott, innerlich, vor diesen Strafen. Was kann da in der Hölle sein? Wie kann ich Gott gefallen? Angst vor der Polizei, die da ins Haus dringt, den Vater rausreißt, der wird gefoltert. Und dann so dramatisch, dass ihr fliehen musstet. Vorher gab es noch eine Geschichte, du hattest einen schlimmen Unfall mit 8 Jahren.
Ja.
Aber dieser Unfall war kein Zufall. Du bist von einem Auto überfahren worden. Was ist da passiert?
Also, ob es ein Zufall war oder kein Zufall war, kann ich nicht genau sagen. Aber
das
natürlich,
bleibt offen.
Ja, das bleibt offen. Da hatte ich eine schreckliche Unfall, die eigentlich durch eine Märtyrerfamilie verursacht wurde. Die Märtyrer im Iran haben auch eine hohe Stellenwert. Die werden so behandelt, als wären sie eine Heilige, weil ihr Sohn ja auch im Krieg gestorben ist und dann direkt in den Himmel gekommen ist.
Und die Familie ist eine Märtyrerfamilie und hat einen hohen Status im Iran.
Genau.
So, und jemand aus dieser Familie hat dich überfahren oder angefahren.
Mhm. Ja. Und dann war ich dann wochenlang im Koma, habe mein Gedächtnis verloren, konnte nicht sprechen, konnte nicht laufen. Und es hat ganz lange gedauert, bis ich überhaupt meine Eltern wieder mich nochmal an alles erinnert habe. Aber seit diesem Unfall hatte ich auch noch einige einen Schock in meinem Körper, dass ich dann auch nicht mehr wachsen konnte. Aber das
du bist
hat dann,
nicht weiter gewachsen. Also du warst 8 Jahre alt, als der Unfall war.
Und aber ich war geistlich reif, aber körperlich konnte ich nicht mehr wachsen. Aber die Ärzte haben gesagt, dass es alles normal ist. Es wird schon irgendwann. Nur mein Gehirn hatte einen Schock, da ich ja auch eine Blutung im Gehirn hatte.
Mhm.
Und das hat dann Gehirn da irgendwie dieser Schock musste erstmal mein Gehirn überwinden, damit diese Wachstum nochmal beginnt. Und erst mit 18 Jahre alt hatte ich dann mein Wachstum. Auf einmal bin ich gewachsen, dass meine Verwandten, die ich dann vielleicht vor 3 Monaten nicht gesehen hatte, erkannte mich nicht. Die haben alle meine Mutter gefragt, wo ist Narme? Wo ist Narme? Und sie hat gesagt, sie steht hier vor
das
euch.
Das ging ganz schnell dann,
ja.
Ne? Ja, genau.
Ja, für mich selber auch war Überraschung, dass sie mir auf einmal, es ging alles so schnell, das Wachstum, dass ich dann auch selber nicht gemerkt habe, dass ich war mir selbst auch etwas fremd.
Also die Pubertät mit 18 nachgeholt, aber dann im Turbo-Schnellgang. Genau. So, und dann hast du schon gesagt, dein Vater sollte hingerichtet werden. Das hat sich verdichtet, es wurde immer schlimmer. Er musste fliehen aus dem Iran und er hatte zwischendurch auch einen Unfall, auch ein bisschen ungeklärte Umstände.
Genau. Leider hatte auch, das war da der Unfall. Es ist ja auch manchmal so, wenn jemand hingerichtet werden soll, da erfahren wir auch oft, dass mit denen, die Christ geworden sind im Iran, dass dann auch so etwas passiert, dass sie auf einmal so einen Unfall hatten und dann tot sind.
Es passieren viele Unfälle, vorzugsweise Menschen, die hingerichtet werden sollten eigentlich. Ja.
Und da hatte man versucht, ihn umzubringen. Aber er hatte aber einen schlimmen Unfall, er hatte das überlebt. Aber leider ist es seine Schulter und Hand so schlimm verletzt, dass er dann oft operiert werden musste und wird auch noch weiterhin operiert. Also wie gesagt, meine Eltern leben in der den USA. Und als wir in der Türkei waren, hatte man schon mein Vater dreimal, wurde auch nochmal operiert.
Dein Vater musste aus dem Iran fliehen in die Türkei. Mhm. Ihr seid als Familie dann nachgekommen. Ja. Und dein Vater ist Christ geworden zuerst. Ne? Er hat sich in der christlichen Gemeinschaft angeschlossen.
Nee, weil er ja im Iran schon christliche Freunde hatte, armenische Christen. Und auch heimlich immer ihre Kirche besucht hatte, weil es ist ja eigentlich verboten ist, dass Muslime die Kirche, also die Gottesdienste der Christen gehen. Aber er hat auch manchmal heimlich dahin gegangen und dann auch von ihnen auch noch Bibel bekommen und dann auch gelesen, hat es auch über verschiedene Religionen sich informiert, bisschen, weil er eigentlich ein sehr liberaler Muslim war. Er war Muslim, weil er ja als Muslim geboren wurde, würde ich sagen. Und dann hat er dann da ja in der Türkei die Freiheit, hatte er sich mit Christentum in Freiheit
sich auseinanderzusetzen und so. Dann, so, und du warst jetzt als seine Tochter mit dabei, auch deine Familie, ihr habt in einem kleinen Zimmer gewohnt mit, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen waren da, deine Geschwister und eine Nichte war noch dabei und deine Mutter. Das war alles sehr beengt. Der Vater nähert sich dem Christentum an, du aber warst immer noch das muslimische Mädchen, das vor Allah auch Angst hatte, ihm aber auch gefallen wollte und du wolltest das alles gar nicht. Du hast so ein bisschen ein religiöses Doppelleben geführt.
Genau, ich habe ein religiöses Doppelleben geführt, weil ich geglaubt hatte, wenn ich mich vom Islam abwende, werde ich dann sicherlich in die Hölle landen. Und da ich ja auch Angst hatte, dass durch diese Entscheidung, Entscheidung, die mein Vater getroffen hat, werden wir alle verflucht. Und wir hatten ja ein sehr, sehr, sehr schweres Leben als Flüchtlinge und dann auch noch im Iran. Wir hatten ein ganz schweres Leben gehabt. Und ich habe das alles als Strafe interpretiert. Und dachte ich, wenn wir jetzt auch konvertieren oder auch Christ werden, dann wird es noch schlimmer werden.
Noch schlimmer, ja.
Und das war die Angst. Und deshalb habe ich versucht, als Muslim zu leben, aber auch meinen Vater zu respektieren und mit ihm zur Kirche gehen und die Gemeinde besuchen. Und bis ich dann selber diesen Weg, mich für diesen Weg entschieden habe.
Ja, und wie ist es dazu gekommen?
Naja, ich hatte ja ein religiöses Doppelleben geführt, was mir auch schwierig war. Ich war verzweifelt. Und da habe ich dann, als ich schlafen wollte, habe ich gebetet, habe ich einfach gesagt, dass Gott mir den richtigen Weg zeigt. Ich hatte eigentlich zwei Träume gehabt.
Du hast dann geträumt. Zwei Träume. Und, was hast du geträumt? Erster Traum.
Also der erste Traum war es ja, ich hing von einem Weg und es waren dann zwei Gruppen von Menschen. Die Linke waren schwarz bekleidet, also wie diese, die sahen wie so eine Pastoran, also diese schwarz, also diese Sittenpolizei. Also
die Sittenpolizei aus dem Iran, schwarz gekleidet, betonlich, und so. Auf der einen Seite.
Oh ja, und ich musste dann meinen Weg einfach von dieser Mitte gehen. Und dann auf der rechten Seite waren die weiß bekleideten Menschen. Und ich ging einfach ich wollte einfach meinen Weg gehen. Es war mir überhaupt nicht, es hatte mich überhaupt nicht interessiert, wer ist. Und als ich dann Mitte von ihnen überqueren wollte, haben versucht, diese schwarz bekleideten Menschen, also mich anzugreifen, mich zu nehmen, zu sich ziehen. Und dann bin ich wach geworden, geschrien und dann bin ich wach geworden.
Halbtraum.
Ja, genau, seit meinem Unfall schreie ich auch manchmal im Schlaf. Und dann bin ich wach geworden und dann habe ich das aber ignoriert. Habe ich gesagt, wie kann das sein, dass ich dann vor Muslime fliehe. Und und dann hatte ich noch einen Traum, also dann ein paar Nächte später, da habe ich nochmal gebetet. Da hatte ich erstmal mein islamisches Gebet. Und dann bin ich dann ins Bett gegangen, habe ihn nochmal gebetet, weil diesmal war ich so noch mehr verzweifelt, weil ich endlich eine Klarheit haben wollte. Und da haben meine Familie mir mit sehr viel Respekt in ein Zimmer geführt. Und dann bin ich dann in diesem Zimmer und da kam eine Stimme und sagte, du bist meine Tochter, ich habe dich gewählt. Und in dem Moment, es war sowas von real und dass sie dann einfach, dass es ein Traum ist, habe ich gar nicht, konnte ich nicht glauben. Ich dachte, dass es so wahr ist, so wie eine Vision vielleicht. Ja. Und dann bin ich wach geworden und habe gesagt, das ist meine Antwort, nachdem ich so viel gefragt hatte. Und,
das hast du als Stimme Gottes gehört.
Ja.
Du bist meine Tochter.
Nur der Vater würde mir meine Tochter nennen, als es wäre dann Blasphemie oder eher Gottes Beigesellung, wenn Allah mich meine Tochter genannt hätte.
Das ist der christliche Glaube, ne? Gott als Vater.
Genau.
Und das war für dich die Initialzündung, Christin zu werden?
Genau,
an
das
Jesus
war
zu glauben auch?
Das war einfach der Weg, den ich dann mir gezeigt wurde. Das ist die Entscheidung, die getroffen sollte für mich. Und als ich dann wach geworden bin und diese Klarheit hatte, dann habe ich angefangen, mich intensiver mit der Bibel zu befassen. Und dann habe ich von den Gemeindenmitgliedern um Hilfe gesucht, dass sie dann mir mehr über die Bibel und auch mehr über Christentum beibringen. Und so habe ich auch dann in der Gemeinde mir sehr viel beigebracht und so viel geholfen. Und auch, da habe ich auch meinen Mann kennengelernt.
Jetzt bist du, da hast du deinen Mann kennengelernt. Ja, genau, so ganz nebenbei. Und hast dich dann taufen lassen. Jetzt bist du Religionswissenschaftlerin und zugleich eine glaubende Frau. Wie bewertest du das, so ein Traum? Das klingt ja auch ein bisschen skurril. Ist das mehr ein psychischer Effekt oder ist das eine übernatürliche Wirklichkeit?
Also ich würde sagen, dass es eher etwas Übernatürliches, die einem erfahren, ein Mensch erfährt, oder ich erfahren habe, um eine Klarheit zu bekommen. Da ich ja auch in meiner Masterarbeit zum Beispiel mit konvertierten Muslime, also in der Doktorarbeit habe ich mich mit den drei Religionen befasst, Judentum, Christentum und Islam.
Ja, richtig. Du hast mehrere Arbeiten geschrieben.
Genau. Da habe ich dann auch durch diese Interviews, was sie mit den Iranischen vor allem, es waren aber Afghanen auch noch da, oder auch Syrer, die vom Islam zum Christentum konvertiert waren. Die habe ich auch gemerkt, es gibt welche, die gerade vorher sehr, sehr religiös waren, die brauchten irgendwie so diese übernatürliche Erfahrung, eine Vision oder ein Traum, was ihnen diesen Weg gezeigt hatte. Während die anderen, die eher intellektuelle Weg, diesen Weg gesucht hatten, also sie mit selber mit dem Studium, wie mein Vater, sich mit dem Bibelstudium und dann Religionen nochmal kennenzulernen, was es auch ist, die haben eher etwas selber mit durch eigenes Studium zu diesem Weg gefunden.
Das heißt, Gott hat sozusagen zwei Wege oder verschiedene Wege, mit verschiedenen Menschen umzugehen und sie zum Glauben zu führen.
Genau.
So würdest du das auch als Wissenschaftlerin sagen.
Genau.
Es gibt eine kleine Rubrik in diesem Podcast, die heißt Hoffnungslose. Vor dir steht ein Glas, das darfst du mal ein bisschen zu dir herziehen. Und ich bitte dich, ein Los zu ziehen. Es sind Lose gegen die Hoffnungslosigkeit. mach es einfach auf, schieb die Schnur am besten weg und zieh das Los raus, den Knoten, ja, das ist so einfacher.
Ja.
Und lies mal vor, was da steht und kommentiere es.
Das ist ein Sprichwort. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
Ah, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt eben. Das mit der Hoffnung trägt ein bisschen, aber am Ende ist sie doch vergeblich.
Also ich würde sagen, dass das ist etwas ist, was ich eigentlich brauche. Weil die Hoffnung, ich glaube, viele Menschen, viele von uns, besonders viele Iraner, denke ich, dass diese Hoffnung brauchen. Und diese Hoffnung zu wissen, dass diese Hoffnung zuletzt stirbt, auch wenn es dann nicht stirbt, aber zuletzt stirbt, das ist eine wichtige Botschaft.
Hast du eine Hoffnung, die nicht stirbt, die bleibt?
Eigentlich möchte ich, dass die Hoffnung stirbt. Dann erreicht man das, was man sich gewünscht hat, denke ich. Oder?
Ja, ist die Frage auch mit dem Glauben an Jesus, der auferstanden ist. Hast du eine Hoffnung, die über diese Welt hinausreicht? Sowas, wo so eine Ewigkeitshoffnung?
Also
oder spielt das für dich nicht die große Rolle?
Jesus Christus ist meine Hoffnung, meine Zuversicht.
Du hast dich ja gefürchtet, in die Hölle zu kommen, an den Haaren aufgehängt zu werden. Oder wolltest sterben, um bei Gott zu sein? Mit dem christlichen Glauben ist das anders. Du hast auch mal gesagt, ich wollte vor Gott sterben, jetzt glaube ich an den Gott, der für mich gestorben ist.
Ja.
Das hat mit deiner Erlösung zu tun.
Ja? Genau, weil ich immer, während ich dabei war, selbst vor Gott zu sterben, er hat aber das selber übernommen. Das heißt, er ist Mensch geworden, er ist für mich gestorben, er hat sich für mich geopfert und so seine Liebe mir bewiesen, während ich eigentlich immer dabei war, das andersrum zu machen.
Hoffnung auch für Iranerinnen, hast du gerade gesagt. Die Situation im Iran ist ganz schwierig, auch vor allem für Frauen im Iran. Es sind nach den Angaben von Human Rights Watch, der Menschenrechtsorganisation, im ersten Halbjahr 2023 354 Menschen hingerichtet worden. Wie ist die Situation gerade? Wie erlebst du das? Was weißt du von Frauen im Iran?
Also ich weiß, dass die Situation sehr schwierig ist. Und ich erfahre auch durch meine Verwandten im Iran, die auch selber sich dafür organisieren, dass dann irgendwie das auch in den ganzen Protesten nochmal teilnehmen. Aber leider ist es so, dass die Situation ändert sich nicht gerade und es wird immer schwerer. Und es gibt viele, viele Menschen, die dann nach diese Hoffnung haben, oder deshalb sage ich auch, Hoffnung stirbt zuletzt, dass sie dann diese Hoffnung nicht verlieren, dass sie weiterhin kämpfen, also für das, was sie sich wünschen, dass sie weiter kämpfen.
Auch wenn es mühsam ist. Du hast Freundinnen und Verwandte noch im Iran.
Ja, Verwandten eher.
Und was bewegt Frauen, du hast darüber geforscht, zu konvertieren, also die Religion zu wechseln? Es ist ja so, darauf steht Todesstrafe, du kannst eigentlich nicht mehr zurück, auch du kannst nicht mehr zurück in den Iran. Was bewegt diese Frauen, das trotzdem zu tun?
Für viele Iraner, denke ich, das ist diese Beziehung, denke ich, dass für viele Beziehung zu Gott ist es sehr wichtig, besonders für Iraner. Und auch Mittelostler, würde ich sagen, dass sie dann diese Beziehung zu Gott sehr sich
danach sehnen.
Und dann ist es auch noch, dass man, wenn man selber nicht die Freiheit hat, zu entscheiden, was mein Weg ist, dann ist man irgendwann müde. Und ich denke, das ist dann auch, dass auch für diese Menschen gerade, die auch sich im Iran gerade für Christentum entscheiden, das ist einfach ein sehr mutiger Weg. Weil man weiß nicht, was passiert, was morgen passiert, auf der Straße oder so.
Ja.
Und trotzdem sich ohne Angst entscheiden, diesen Weg weiterzugehen.
Das ist ein Stück Weg auch in die Freiheit,
genau.
Vielleicht auch eine gewisse Protestform. Du selber bist Religionswissenschaftlerin. Du hast deine Habilitation inzwischen fast abgeschlossen, also die Qualifizierung, Professorin zu werden. Was fasziniert dich trotz allem an Religion? Du hast Religion beängstigend erlebt, aber auch befreiend. Was macht die Faszination aus?
Also das ist die Schönheit der Religionen. Also die Religionen haben auch alle etwas Schönes an sich. Ich habe immer so im Iran etwas nur einen Islam kennengelernt. Und das war der schiitische Islam und das war auch voll mit Gesetzen und Strafen, was in der Gesellschaft erlebt hatte. Das heißt, andere Auslegungen, andere Formen der Religionen habe ich überhaupt, durfte ich mich überhaupt nicht damit befassen. Aber gerade als Religionswissenschaftlerin habe ich die Möglichkeit zu schauen, welche Schönheit auch diese Religionen haben. Und wie gesagt, ich habe auch in der Vorbereitung die noch erzählt, dass ich mit meinem Doktorvater oder meinem Betreuer meiner Habilitationsarbeit, Professor Schmitz, noch versuchen, auch immer durch diese Kalligrafien und diese verschiedenen Religionen auch die Schönheit dieser Religionen nochmal zum Ausdruck bringen und also auch nur zu zeigen.
Kalligrafien sind genau. So schöne Schriftzüge.
Genau.
Und der Islam hat eine ganz eigene, wunderbare Ästhetik in genau. Der Architektonik, in der Kunst.
Genau.
Und dafür den Sinn zu bewahren, dass du das noch so im Herzen hast, das ist was Wertvolles, dass du nicht den Islam auch radikal ablehnst, sondern das sehr gut differenzieren kannst.
Genau, als Religionswissenschaftlerin ist ja auch meine Aufgabe, neutral diese Religionen zu betrachten. Dass auch die Religionen etwas Schönes an sich haben, das ist auch meine Aufgabe, als Religionswissenschaftlerin zu sehen. Und das ist halt das, was ich dann auch in meinem Beruf noch praktiziere.
Nachmittag, zum Abschluss gebe ich dir 3 Satzanfänge und ich bitte dich, diese Sätze zu vollenden. Nur ganz kurz, einfach den Satz zu Ende zu sprechen. Erster Satz: Wenn ich meinen bisherigen Lebensweg bedenke, bin ich besonders dankbar für,
dass ich Christ geworden bin, dass ich Jesus kennengelernt habe.
Wenn ich an die Frauen im Iran denke, dann bewegt mich,
dass sie nicht diese Freiheit erleben können. Und das wünsche ich mir für sie, dass sie dann auch diese Freiheit erleben können, in Christus diese Freiheit erleben können, wenn sie dann sich für diesen Weg entscheiden.
Trotz aller Krisen ist meine Hoffnung, dass
Christus bei mir ist.
Ich wünsche dir, dass du das immer wieder erlebst, dass diese Hoffnung dich trägt. Liebe Nagme, danke für deinen Besuch hier im Podcast. Alles Gute, Gottes Segen. Und
Dankeschön.
Genau das wünsche ich euch auch. Immer ein Stück Himmel im Herzen, das euch trägt, und viel Freude beim Weltverändern.